Ja, Vater im Himmel, ich danke dir wirklich so von Herzen, dass wir dich haben. Herr Jesus, dass wir dich haben, Heiliger Geist. Und Herr, ich danke dir für dein Wort, dass dein Wort lebendig ist, dass es ein guter Samen ist, der in unserem Herzen aufgehen will, der Frucht bringen will. Danke, dass dein Wort aktuell ist, jeden Tag, jeden Augenblick. Und Herr, ich weiß, dass ich nicht würdig bin, dein Wort auszusprechen. Aber bitte schenk Gnade zur Erbauung, dass du uns noch größer wirst, dass dein Plan uns noch deutlicher wird. Ja, dass du uns noch mehr zeigst, wozu du uns gerufen, berufen hast, gemacht hast, was du mit unserem Leben und mit unserer Gemeinde vorhast, Herr. Sprich du bitte. Amen. Ja, wir hatten ja gestern den Abend mit Gott und da habe ich wieder ganz neu oder ganz, ja, wirklich neu erlebt, wie wir so gebetet haben, gesungen haben, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Und es hat mich gestern nochmal so richtig gepackt und ich habe wirklich einen Eindruck gehabt, jawohl, Jesus ist hier in unserer Mitte. Und wenn ich dann gebetet habe, so, dann habe ich eigentlich im Stillen gesagt, Jesus, dich meine ich jetzt. Und dann habe ich halt laut weiter gebetet. Und das ist wirklich so etwas Gewaltiges, wenn man das immer wieder neu erleben dürfen, dass es nicht nur so ein Wort ist, sondern dass es wirklich real ist, dass es Wirklichkeit ist. Und so auch jetzt hier. Wir sind in seinem Namen zusammen und Jesus ist hier unter uns. Das ist so gewaltig. Das dürfen wir uns wirklich klar machen, dass nicht nur wir Menschen hier sind, sondern dass er da ist, dass er zu uns reden möchte. Ja, die Einführung hatten wir schon, Heimat. Ich habe mich da mal ein bisschen in der Bibel kundig gemacht, was steht eigentlich, was sagt eigentlich Gott zu Heimat? Habt ihr gerade so eine Idee, fällt euch gerade was ein, wo Jesus von Heimat spricht? Wo kommt das vor in der Bibel? Ich muss euch jetzt enttäuschen, das Wort Heimat kommt gar nicht vor in der Bibel. Das gibt's nicht. Also ich habe wirklich im Hebräischen nachgeschaut, im Griechischen nachgeschaut, ich habe 5 Konkordanzen nachgeschaut. Es gibt's nicht, das Wort Heimat. Es gibt nur Begriffe, Erklärungen, die wir jetzt mit Heimat beschreiben, so wie wir es da gesehen haben. Aber das hat mir dann schon zu denken gegeben. Bei uns geht es ja so oft so leicht von der Leber weg. Heimat, das ist meine Heimat, ich liebe meine Heimat. Heimatverbundenheit, Heimatverein. Aber eben, es ist eigentlich kein biblischer Begriff. Aber trotzdem ist es eine Sache, die eben wir mit unserem Wort beschreiben, die eminent wichtig ist. Eben, Nicole hat es schon gesagt, kann man die erste Folie vielleicht schon mal anmachen. Genau. Im Alten Testament, Hebräischen, eben 1. Mose 12,1, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und das wurde eben in der Übersetzung, dieses dein Land, deine Verwandtschaft, Haus deines Vaters, das wurde dann haben wir zusammengefasst in das Wort Heimat. Oder eben Josua sagt zu seinen Mitkriegern, ihr aber, all ihr tüchtigen Krieger, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft, wie euch, und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt. Das war bei der Gelegenheit, wo eben die 3 Stämme oder 2,5 Stämme im Osten vom Jordan bleiben wollten, und sagen, wir haben jetzt hier eigentlich genug Raum und wir haben so viel Vieh, lass uns doch hier bleiben. Und Josef sagt ihnen, erst müsst ihr mitgehen mit euren Brüdern, um das Land eben in Besitz zu nehmen. Und eben das Wichtige, das ist Land, das der Gott, der Herr euch gibt. Also, wenn ich das wieder übersetze, Heimat ist eigentlich das, was Gott mir geben möchte. Und zum Teil muss ich das auch in Besitz nehmen. Also Gott gibt mir was, aber zum Teil heißt es auch, ich muss es in Besitz nehmen. So wie Josua hier seinen Kriegern sagt. Also ich muss mich da vielleicht einmal anstrengen, in diese Heimat oder in dieses Land, das Gott mir gibt, ja, hineinzukommen, in Besitz zu nehmen. Und dann aber ist Ruhe. Dann ist die Ruhe Gottes da. Also das ist auch mit Heimat verbunden, die Ruhe Gottes. Nach biblischem Verständnis. Umgekehrt, jetzt habe ich dann schon gesagt, ja gut, Heimat finde ich nicht, vielleicht finde ich das Gegenteil, heimatlos. Da gibt es in Klagelied 3,19, Also übersetzt wird es zum Teil, je nach Übersetzung, mit heimatlos. Aber wörtlich steht es drin in Klagelied 3,19, an mein Elend und an meine Obdachlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Also Obdachlosigkeit, das, was Gott mit Obdachlosigkeit umschreibt, haben wir zur Heimatlosigkeit gemacht. Und das ist eben das Gefühl, was die Menschen im Exil hatten, die Juden im Exil, das ist Wermut und Gift. Und wenn jemand obdachlos ist, kein Zuhause hat, keine Verbundenheit hat, dann ist das wirklich Wermut, sehr bitter kann das sein. Und es ist eben Gift. Also es zermürbt mich, es macht mich krank. Wenn man zu lange einsam ist, wird man krank, wird an sich selber irre. Es ist wirklich ein Gift, so eine Obdachlosigkeit. In Klagelied 4,15 ist ein anderes Wort. Weicht, unreif, rief man ihnen zu. Weicht, weicht, nicht anrühren. Ja, sie mussten in die Ferne und umherschweifen. Man sagte unter den Nationen, sie dürfen bei uns nicht länger bleiben. Also eben, was mit heimatlos bei uns in der Bibel steht, bei manchen Übersetzungen, ist eigentlich ein Wort vom Hebräischen her, umherschweifen. Man hat nichts, wo man hier zurückkommt. Man hat nichts, wo man eben hier zu Hause ist. Man hat nichts, wo man sich einfach mal zur Ruhe begeben kann. Man irrt umher und eben umherschweifen. Und so kann das dann aussehen. Und wir haben ja auch hier Bahnhof in der Stadt, gibt es so Menschen, da sehen wir das, wie das Gift an ihnen schon gewirkt hat, in ihrer Heimatlosigkeit, wie sie heruntergekommen sind, wie sie mutlos sind, wie sie keine Hoffnung haben. Ebenso, dass es hebräische Wort umherschweifen heißt auch umhergetrieben werden, flüchtig, obdachlos. Das sind Menschen, die flüchten vor sich selber, vor Gott, vor Situationen. Obdachlos, umhergetrieben werden. Es gibt viele Obdachlose, denen bietet man an. Hier, wir geben dir eine Wohnung, aber sie wollen nicht. Sie möchten sich nicht einengen lassen. Sie möchten lieber, sie sind getrieben von irgendeinem anderen Wunsch. Und das möchte ich auch jetzt fürs Geistliche nehmen. Wir finden oft nicht die Heimat, weil wir uns umhertreiben lassen von anderen Dingen. Es liegt oft an uns selber, dass wir nicht zu dieser Heimat kommen. Das erste Beispiel, was wir schon hatten, 1. Mose 3, 23, 24. Und der Herr Gott schickte ihn, also den Adam, aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ ihn östlich vom Garten Eden, und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also da ist schon das Erste, wo jemand heimatlos, obdachlos umhergetrieben wird. Eben aufgrund der Sünde, das wissen wir, dass der Mensch, also Adam und Eva, haben sich gegen Gott gestellt, gegen seine Weisung gestellt, gegen diese Beziehung, die er mit ihnen haben wollte, diese Vertrauensbeziehung, diese Gehorsamsbeziehung. Sie wollten das nicht. Die Konsequenz war, sie mussten hinausgehen. Das Zweite, was wir dann lesen in der Bibel, 1. Mose 4, gleich im nächsten Kapitel, 14, Kain. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Also Kain hat seinen Bruder erschlagen, und als Folge muss er jetzt unstet und flüchtig sein. Also die Folge von einer Sünde, von Erhebung gegen Gott, unstet und flüchtig. Eben keine Heimat haben, keine Ruhe haben bei Gott, kein Zuhause zu haben. Und der Kain ist so das erste, nach Adam und Eva, das erste Beispiel, wo das so ganz klar ausgedrückt wird. Unstet und flüchtig, das heißt, so hat er sich gefühlt, und das war auch so, weil er eben die Gegenwart Gottes nicht mehr um sich hatte. Und das ist das, was eben unser Leben ausmacht. Wir sind eigentlich unstet und flüchtig, wenn wir nicht bei Gott sind, wenn wir nicht in seinem Zuhause sind, wenn wir uns gegen seine Ordnungen richten, wenn wir eben seine Gegenwart nicht mehr suchen. Und das ist so die Situation, in der wir leben, wenn wir die große Welt anschauen. Jetzt nochmal ein Blick ins Neue Testament. Eben, da kommt auch nirgends Heimat vor in dem Sinn, aber das, was wir so übersetzen, zum Teil Philipper 3,20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Also Gott hat uns ein Recht gegeben sogar, im Himmel zu sein. Das ist unsere Heimat. Das darf unsere Heimat sein. Das ist ein Recht. Und wenn ihr an Johannes-Evangelium denkt, das heißt es von Jesus, oder er sagt es eigentlich, jeder, der mich aufnimmt, dem gebe ich die Vollmacht oder das Recht, Kind Gottes zu sein. Das ist unser Bürgerrecht in den Himmeln, Kind Gottes zu sein. Wenn wir Jesus annehmen, dann haben wir dieses Bürgerrecht, bei ihm zu Hause zu sein, bei ihm beheimatet zu sein. Und Hebräer 11, da kommt es jetzt noch mehr zum Ausdruck, wie das eben sich für uns jetzt darstellt. Da heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben. Da geht es um die Menschen im Alten, im ersten Bund, die eben Gott vertraut haben. Sie sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie fremd und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie die Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach deinem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und das ist jetzt für mich eben das, wo wir uns, wenn wir jetzt zurückschauen, den ersten Bund, die Menschen, die mit Gott gelebt haben, sie konnten noch nicht in diese Ruhe eingehen. Sie haben zwar die Verheißung gehabt, sie haben sie geglaubt, aber sie haben gemerkt, da gibt es noch mehr. Gott hat uns noch mehr versprochen, das haben wir noch nicht. Im Vaterland. Im ersten Vers gelesen, im Haus deines Vaters für Heimat. Eben ist es das Vaterhaus oder Vaterland. Und es ist das auch, was uns jetzt immer noch ein Stück weit auch treibt. Also wir wissen, wir sind bei Jesus zu Hause, wir haben das Bürgerrecht, wir haben die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Wir genießen schon ein Stück weit diese Ruhe bei Gott, aber wir sind immer noch nicht ganz zu Hause. Diese Sehnsucht, die haben wir immer noch nach dem Vollkommenen. Oder mir geht es zumindest so. Ich nehme an, vielen von euch auch so. Und Gott sieht das. Und ja, er hat uns schon die Stadt bereitet. Jesus sagt ja auch, ich gehe und ich bereite euch die Wohnung vor. Das ist dann unsere ewige Heimat dann. Aber jetzt haben wir sie noch nicht, aber wir sehnen uns danach. Und mein Eindruck ist, wenn wir jetzt so viel Wert auf die Heimat, auf die irdische Heimat legen, eben diese Heimatverband und Heimatpflege, was alles gibt, im Grunde genommen ist es ein Ausdruck von dieser Sehnsucht nach dem Größeren, nach der himmlischen Heimat. Weil wir die noch nicht haben oder nicht genügend erleben, möchten wir halt wenigstens hier zu Hause sein, auf der Erde, da wo wir geboren sind, da wo unsere Freunde haben, wie du vorhin erklärt hast. Aber das ist noch nicht das, was uns wirklich diese Sehnsucht erfüllen kann. Es ist okay, wenn man seinen Kreis hat, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sollen nicht dabei stehen bleiben, dass wir nur unsere irdische Heimat hier pflegen, unsere Verbindung zu der irdischen Heimat hier pflegen. Es ist wirklich nur ein kleiner Abklatsch von dem, was Gott uns eigentlich für uns vorgesehen hat. Auch jetzt hier schon auf der Erde. Nicht nur in der Herrlichkeit, sondern jetzt schon möchte uns seine Heimat, seine Zuhause, seine Geborgenheit, seine Ruhe schenken. Und danach dürfen wir trachten eben. Eben jetzt auch in so einem Fall, wie jetzt, was wir gerade vom Andi gehört haben. Wenn wir auch hier noch sehr leiden müssen zum Teil, aber im Vergleich zu dem, was eigentlich auf uns wartet, oder was wir jetzt schon zum Teil auch kosten können, eben der innere Mensch wird trotzdem aufgebaut, auch wenn der äußere zerfällt, aber der innere, der wird aufgebaut. Der innere kann trotzdem schon zu Hause sein bei Gott, in dieser Ruhe Gottes sein. Und das ist das, was wir jeden Tag eigentlich so erleben und wo wir jeden Tag ja danach streben können, immer mehr in diese Ruhe Gottes einzugehen. Und eben Hebräer 13, 14 heißt es nochmal, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, ersehnen wir. Und es ist gut, glaube ich, wenn wir wirklich diese Sehnsucht auch zulassen in uns, wenn wir die nicht gleich wegdrücken, wenn wir wirklich zulassen, dass wir wirklich danach trachten und danach sehen und weinen danach, Herr Jesus, ich möchte noch mehr von dir, ich möchte noch mehr in deine Ruhe eingehen, ich möchte noch mehr von deinem Geborgensein in mir haben, in all meinen Kämpfen, die ich habe. Aber ich weiß, du hast noch mehr, ich weiß, du hast diesen Raum für mich, wo ich wirklich zu Hause sein darf. Dass wir das wirklich im Alltag noch mehr leben. Da dürfen wir wirklich bitten und beten drum, dass wir das noch mehr in unserem Alltag auch wirklich erleben dürfen. Eine interessante Frage stellt dann, wie komme ich dahin? Psalm 15,1 heißt es, ein Psalm von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Und Zelt ist ja im Alten Testament, im ersten Bund, da wo man zu Hause ist. Also die Stiftshütte, das Zelt Gottes, wo er gegenwärtig ist unter seinem Volk. Wer darf denn da sein? Wer darf da wohnen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Also die das so leben, rechtschaffen, gerecht, Wahrheit reden, auch im Herzen, nicht nur mit den Worten, sondern auch im Herzen, der darf dort sein. Und jetzt werden wir natürlich gleich merken, oho, da wird es aber schwierig. Weil das kann ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich wirklich rechtschaffen vor Gott lebe immer. Dass ich immer Gerechtigkeit übe, dass ich wirklich immer in seinem Willen bin. Dass ich im Herzen auch immer Wahrheit rede. Da falle ich da unten durch. Da komme ich nicht hin. Und deswegen ist es so groß, dass wir auch an dieser Stelle wirklich Jesus wieder groß machen können. Ihm die Ehre geben, ihm danken. Epheser 2, 17 bis 19, da heißt es, er kam, Jesus Christus, hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, also die dir heimatlos sind, die irgendwo umherschweifen, und Frieden, Gottes Frieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, so spricht eben von Juden und Nichtjuden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also durch Jesus dürfen wir Gottes Hausgenossen sein. Weil er eben am Kreuz den Weg frei gemacht hat. Weil er alles, wo wir nicht in der Gerechtigkeit leben, wo wir nicht rechtschaffen leben, wo wir nicht die Wahrheit reden, das hat er am Kreuz für uns auf sich genommen. Sein Blut hat uns gereinigt davon. Gott sieht es nicht mehr. Versenkt ins äußerste Meer, ins tiefste Meer. Es ist nicht mehr da für Gott. Und deswegen haben wir den Zugang. Gottes Hausgenossen, das ist so gewaltig, das müssen wir uns wirklich immer wieder bewusst sein. Wir dürfen Gottes Hausgenossen sein, wir dürfen jetzt schon in dieser Heimat sein, im Vaterhaus. Gott ist der Vater, Vaterhaus, dort dürfen wir seine Genossen sein. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben, wir dürfen mit ihm wirklich alles teilen. Wir dürfen den ganzen Reichtum, den er hat, dürfen wir einen Teil haben, durch Jesus Christus. Und das ist eben Gottes Hausgenosse sein. Das ist für mich eigentlich der Inbegriff dessen, was oft so Heimat genannt wird. Wenn ich Gottes Hausgenosse bin, dann habe ich alles, was vorhin auf der Folie auch stand, im vollen Sinn. Dann habe ich Geborgenheit, dann habe ich die Ruhe Gottes, dann habe ich den Frieden, dann habe ich Gemeinschaft, dann habe ich Freude, dann habe ich wirklich alles, was der Mensch braucht. Gottes Hausgenosse zu sein, da zu Hause, daheim zu sein. Und eben deswegen ist es auch so gut, dass wir jetzt gerade von Karfreitag, Ostern kommen, dass wir das gefeiert haben, weil das ist es ja. Jesus ist am Kreuz gestorben dafür, dass wir eben Hausgenossen sein können. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt jetzt beim Vater, tritt für uns ein. Und genau das können wir am Abendmahl nachher auch feiern. Gott hat uns, oder Jesus hat gesagt, feiert das, wenn ihr davon nehmt, denkt daran, was ich für euch gemacht habe. Denkt daran, ich bin der Garant dafür, dass ihr bei Gott daheim sein könnt, dass ihr Hausgenossen sein dürft, dass ihr da seid, zu Hause bei mir. Ich bin für euch gestorben, ich habe mein Leib brechen lassen, deswegen brechen wir das Brot. Ich habe diesen Bund, den neuen Bund in meinem Blut für euch geschlossen, deswegen trinken wir den Kelch mit dem Saft. Und wenn wir das nachher feiern, dann können wir wirklich Jesus, danken. Danke, dass du dein Leib versprechen lassen. Danke, dass du dein Blut gegeben hast, dass ich jetzt Hausgenosse sein darf, dass ich daheim sein darf bei dir, dass ich ja, einfach Ruhe haben darf bei dir, dass ich alles habe. Das ist eine gute Gelegenheit, das ist auch immer wieder dieses Herrenmahl, Abendmahl oder wie immer wir das nennen, immer wieder zu feiern. Auch zu Hause kann man das machen, um wirklich sich daran zu erinnern. Und ja, das ist meine Berufung. Meine Berufung ist nicht nur hier zu sein, auch, aber meine Berufung ist eigentlich, Hausgenosse Gottes zu sein. Und Jesus, du hast mir das ermöglicht durch deinen Tod, durch deine Auferstehung. Ja, und jetzt zum Schluss aber noch, was hat es jetzt mit uns als Gemeinde zu tun? 1. Timotheus 3,15 schreibt der Paulus dem Timotheus, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also das ist jetzt nochmal ganz gewaltig. Also er spricht eben vom Gotteshaus, also Hausgenossen Gottes sind wir. Und dann sagt er aber, das ist auch die Gemeinde. Und da haben wir zwei Wirklichkeiten. Diese Heimat, sage ich es einfach mal, dieses Hausgenosse Gottes sein, das spielt sich auf zwei Ebenen ab. Einmal in meiner persönlichen Beziehung zu Gott, dass ich da bei ihm zu Hause bin, und zum anderen in der Gemeinde, sagt Paulus hier. Die Gemeinde ist dieses Haus Gottes. Also die Gemeinde ist der Ort, wo ich das auch hier erleben kann. Und er schreibt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss. Also anscheinend hat Gott gewisse Vorstellungen davon, was in der Gemeinde eigentlich laufen soll, wie das sich gestalten soll, damit es wirklich ein Haus Gottes ist. Damit wir eben in der Gemeinde das erleben können. Wir sind Hausgenossen Gottes, wir miteinander. Da gibt es bestimmte Regeln oder weiß nicht was erstmal. Das werden wir die nächsten Male noch tiefer hören eben. Was bedeutet es eigentlich Gemeinde in Gottes Augen? Inwiefern ist die Gemeinde, die wir hier leben oder die anderen, unsere Geschwister an anderen Orten leben, inwiefern ist das das Haus Gottes? Oder wie möchte Gott, dass wir sein Haus leben? Das ist eine wichtige Frage. Und einfach mal schon einfach so als erste Spur in der Gemeinde, nachdem was wir jetzt gehört haben, was Heimat im biblischen Sinn eben ist, eben Gottes Haus, Vaterhaus, Ruhe, Geborgenheit, meine Verwandtschaft eben, mein Land, das Gott mir gibt, was ich mir auch, eben wie es im Josua heißt, dass ich mir zum Teil auch erkämpfen muss. Also das alles spielt sich auch, soll sich in der Gemeinde abspielen. Also auch in der Gemeinde gibt es gewisse Kampf, sage ich mal, Gottes Kampf, um das wirklich so aufzubauen, um das wirklich in Besitz zu nehmen, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns vor die Füße gelegt hat. Das müssen wir in Besitz nehmen auch. Und da müssen wir uns auch ein bisschen anstrengen. Es geht nicht nur alles nur so locker. Und da ist es gut, dass wir uns klar sind, wenn wir dort sein wollen, dann müssen wir uns auch mit einbringen. Dann möchte Gott auch was von uns. Aber dann, wenn wir dann sind, dann soll eben das in der Gemeinde stattfinden. Zur Ruhe kommen, Frieden haben, zu Hause sein, Verwandtschaft eben. Wir sind miteinander Gemeinde, nicht nur einer alleine. Das soll in der Gemeinde sich eben abspielen und zu Hause sein. Also eben zu Hause bin ich da, wo ich weiß, ich kann sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Ich darf auch meine Sorgen, meine Ängste, meine Kämpfe darf ich auch teilen, wie wir es vorhin gehört haben. Und da sind andere da, die mich dann mittragen. Eben wie der Gelähmte, konnte nicht mehr selber zu Jesus gehen, wusste gar nicht, was er eigentlich will, aber seine vier Freunde, die haben ihn zu Jesus gebracht. Und als Jesus den Glauben der vier Freunde sah, nicht den Glauben des Gelähmten, den Glauben der vier Freunde, die den gebracht haben, hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, sei gesund. Und das ist eben, was auch in der Gemeinde so sein darf. Wenn der eine schwach ist, wenn er keinen Glauben mehr hat, die anderen sollen ihn zu Jesus bringen, mit Glauben. Herr Jesus, schau, da haben wir einen, der braucht dich. Der braucht deine Hilfe. Ja, das, wie gesagt, das sind nur ein paar Stichpunkte, aber da werden wir die nächsten Predigenden noch mehr darüber hören. Ich möchte gerade noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir wirklich so von Herzen, dass du uns deine Ruhe anbietest, dass du uns dein Zuhause anbietest, dass wir bei dir ja, wirklich daheim sein dürfen, dass wir deine Hausgenossen sein dürfen, dass wir alles mit dir teilen dürfen, dass du alles mit uns teilst. Du enthältst uns nichts vor. Bei dir dürfen wir wirklich zur Ruhe kommen. Ja, und ich danke dir einfach, dass du auch die Gemeinde dafür eingesetzt hast, dass wir hier auf der Erde das schon ein Stück erleben und dass wir als Gemeinde einander helfen dürfen, ja, dieses Hausgenosse Gottes zu leben und auch andere Menschen dazu einzuladen, auch anderen Menschen, die noch vor dir fliehen, die noch unstet sind, die obdachlos sind, sie auch einzuladen, zu kommen und zu Hause zu finden bei dir. Ich danke dir, dass du diesen Weg mit uns gehst, dass auch durch die nächsten Predigten uns da noch mehr zeigen möchtest. Und ich bitte dich einfach, dass du diese Sehnsucht in uns wach hältst, bei dir zu Hause zu sein, auch in unserem Alltag. Amen.